Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Buchgebabbel. Wieder mit einem Gast und diesmal habe ich den Peter Diemer eingeladen. Peter Diemer ist Vertreter der Frankfurter Buchmesse heute, also quasi jetzt so hier im Podcast. Er ist jetzt nicht der Vertreter der Frankfurter Buchmesse, aber er ist ein entscheidender Teil der Frankfurter Buchmesse. Und ja, herzlich willkommen, Peter. Grüß dich.
Ja, hallo Melli, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin ein Vertreter der Frankfurter Buchmesse, das ist ganz richtig. Ich bin seit Juli 2012 bei der FBM jetzt, also Frankfurter Buchmesse GmbH, und bin zuständig für die Betreuung großer und mittlerer und auch manchmal kleiner deutschsprachiger Verlage. Was heißt Betreuer? Also ich schaue halt, dass die, wenn jemand auf die Buchmesse kommen möchte, dass er dann ein Angebot kriegt, dass er dann die richtige Platzierung kriegt, damit seine Zielgruppe ihn findet, und betreue die Menschen dann mit all ihren Fragen bis in den Oktober. Das ist so im Groben das meine Kernaufgabe bei der Messe.
Was kann man sich da für eine Größenordnung vorstellen? Wie viele Kunden hast du denn dann da so in deinem Beritt, sag ich mal?
Ich habe momentan circa etwas über 100 Kunden, von denen nicht alle eine eigene Fläche haben. Es gibt auch sogenannte Mitaussteller. Das heißt, du hast einen Verlag und oder machst vielleicht einen Gemeinschaftsstand. Ihr tut euch zu zweit oder zu dritt zusammen. Das heißt, dann wird die Fläche gezahlt. Und es gibt dann auch sogenannte Mitaussteller. Die sind dann im Katalog und sind aber auf der Fläche von jemand anderem, das ist so etwas über 100, 150, und das sind so knapp 2 Millionen Umsatzverantwortung, die ich habe.
Ordentlich? Kommst du mit dem Druck klar? Ja, gell?
Ich komme ganz gut klar, ja. Jetzt nach mittlerweile 14 Messen kommt man damit ganz gut.
Kann man sich das so vorstellen wie so ein Concierge auch so ein bisschen? Ist das so eine Rundumbetreuung dann? Oder gehst du auch raus und machst Akquise, oder kommen die zu dir, die Leute?
Sowohl als auch. Ja, also wir haben sehr viele Anfragen, meistens so Anfang des Jahres, dass jemand sagt, hier, ich habe ein Buch geschrieben, was kann ich denn auf der Messe machen? Das sind sehr häufige Anfragen, die man dann so an die Hand nehmen muss. Dann habe ich sehr viele Bestandskunden, also sehr große Kunden eben. Stell dir mal vor, so ein Verlag jetzt zum Beispiel wie Reklam, ja, die kommen seit 1950 oder so auf die Buchmesse, also die muss ich nicht groß akquirieren. Die sind einfach immer da, die brauchen die Buchmesse auch. Und da geht es einfach darum, wenn die mal vielleicht größer oder kleiner werden wollen mit ihrer Fläche, wenn die noch was brauchen, eine Veranstaltung haben wollen. Ja, ich bin sozusagen sowas wie ein Concierge. Also ich lasse die Leute rein, helfe ihnen mit ihren Fragen und wie gesagt, betreue sie dann. Es gibt auch so Detailfragen im Laufe des Jahres. Ach, Herr Diemer, wir bräuchten ja noch einen Parkplatz, wie machen wir das? Oder wie kann ich noch ein Fachbesucherticket kaufen? Und so weiter und so weiter. Man sollte vielleicht in diesem Zusammenhang mal wissen, ich werde oft gefragt, ja, du arbeitest ja bei der Messe, Peter, du wohnst hier im Gallus, also ich wohne im Frankfurter Gallus, gar nicht weit vom Messegelände, ich kann es von hier aus sehen. Und dann werde ich oft gefragt, ja, du kannst hier direkt hinlaufen zum Büro. Und dann sage ich, nee, weil unser Büro ist in der Innenstadt. Wir nämlich im Haus des Buches. Ich arbeite nämlich nicht bei der Messe Frankfurt GmbH, sondern bei der Frankfurter Buchmesse GmbH. Wir sind eine hundertprozentige Tochter des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Das ist der Berufsverband des Buchhandels und der Verlage. Der ist hier in Frankfurt mit in der Innenstadt, in der Braubachstraße, das Haus des Buches. Und da arbeite ich. Und wir mieten uns also praktisch bei der Messe Frankfurt GmbH im Oktober für eine Woche die ganzen Hallen, die ganze Infrastruktur. Und da vermittle ich dann auch teilweise zwischen Messe Frankfurt und deren Dienstleister und unsere Aussteller. Das ist auch so eine Aufgabe.
Das ist auch gut, dass du das mal sagst. Die meisten Leute denken ja, die Buchmesse ist die Buchmesse. Also die ist auf Messegelände gehört der Buchmesse. Das ist aber falsch, weil die Buchmesse nennt sich nur so, weil sie ja eigentlich eine Messe ist. Und wie du auch schon so schön gesagt hast, ist eine Tochter vom Börsenverein. Und man mietet sich ja quasi, also das Messegelände ist ja für alle offen. Also wenn ich jetzt sage, ich will eine Maddie-Müller-Messe machen und ich habe das Geld dafür, dann kann ich mir alle Hallen mieten und kann überall Bilder von mir aufstellen zum Beispiel.
Ist richtig, ja.
Ja, und die Messe freut sich, die hat nicht viel Arbeit und ich zahle.
Genau.
Und dann so wird auch keiner kommen, großartig, brauchen wir keine Einlasskontrollen und so weiter. Aber bei der Buchmesse ist es ja anders. Ihr seid ja, wie soll ich sagen, eine der wichtigsten Buchmessen der Welt. Ihr habt auch Ableger, richtig? In wie viele Länder seid ihr aktiv? Weißt du das zufällig?
Also wir sind nicht eine der wichtigsten Buchmessen, weil wir sind tatsächlich die wichtigste. Also wir sind die Leitmesse der Branche. Wir sind tatsächlich die Leitmesse der Branche. Es gibt keine Buchmesse, die so groß ist. Wir haben jetzt nicht Ableger als Messen, aber wir haben Büros, zum Beispiel in Shanghai. Wir hatten vor Corona hatten wir noch wesentlich mehr Büros in New York, New Delhi. Das ist die Leitmesse. Und Leitmesse findet nicht zufällig in einem Land statt, in dem es halt Meinungsfreiheit und Pressefreiheit absolut garantiert ist, in der es eine gewisse Rechtssicherheit gibt. Das heißt, man kann auch aus einer Diktatur hierher kommen und kann sagen, was man will, und es wird in Deutschland nicht verfolgt, weil wir Meinungs- und Pressefreiheit haben. Deswegen wird es auch zum Beispiel in Ländern, die jetzt das nicht garantieren können, nicht eine so große Buchmesse geben können in der Zukunft.
Gut, ja, jetzt der internationale Ansatz, den wollte ich auch nochmal herausheben. Ihr seid ja immer international. Das heißt, die ganze Welt kommt hier nach Frankfurt, um ihren Buchmarkt zu präsentieren, den jeweiligen, weil es wird eben ein Gastland, Gastland ist tralala, und es wird dann immer aufs Schild gehoben. Aber was da so bei ein bisschen untergeht, sind ja immer internationale Gäste da. Also die Halle, was ist das, 4, gell? Wo die internationalen Aussteller sind, ich weiß gar nicht.
Die internationalen Aussteller verteilen sich auf 4, 5 und 6, genau.
Bin da letztes Jahr durchgelaufen, es war ja babylonisches Stimmengewirr, das war faszinierend, ja, wie viele verschiedene Sprachen da in dieser Halle gesprochen wurden. Das war schon beeindruckend. Und du machst aber nur den deutschsprachigen Raum, ne? Also du hast jetzt mit internationalen Gästen nichts zu tun.
Richtig, ich mache nur den deutschsprachigen Raum. Ich habe Kollegen, die sind dann für Mittel- und Osteuropa zum Beispiel zuständig, ist eine Kollegin, oder für den arabischen Raum. Wir haben auch eine Kollegin, die Claudia, die sitzt teilweise, wohnt die auch in Jakarta, die hat dann Südostasien. Dann, wie gesagt, China, haben wir ein eigenes Büro. Ich bin nur für die deutschsprachigen Länder zuständig, ist richtig.
Ja,
und auch, da bin ich auch nicht alleine zuständig, habe ich auch noch Kolleginnen und Kollegen, die dann noch andere Teile, Themenbereiche zum Beispiel übernehmen.
Ja, ja, jetzt hört man ja allenthalben, das Buch als Medium ist tot, keiner liest mehr, Aufmerksamkeitsspanne liegt bei 2,4 pro Sekunden, was weiß ich und so weiter. Aber auf der anderen Seite sieht man aber auch wieder eine Entwicklung im Markt, dass es doch wieder schick ist zu lesen. Aber halt anders. Wie siehst denn du da die Entwicklung?
Ja, du sprichst jetzt das Thema New Adult an.
Zum Beispiel.
So höre ich so durch. Ja, also es gibt, oder ich fange mal so an. Während Corona hatte man ja sehr viel Zeit zum Lesen, und da sind gerade viele Romane und so weiter. Das ist dann, das gab einen erfreulichen Aufschwung bei den Verlagen, da haben sich alle gefreut. Und es gibt jetzt auch eine bestimmte Art von jungen Autorinnen, die dort ganz besonders sich hervorgetan haben. Die haben dann auf TikTok Lesegruppen zum Beispiel gegründet, Lesekreise gegründet, haben sich gegenseitig irgendwelche Bücher empfohlen. Und dann gab es vor allem junge Autorinnen, die haben dann auch sehr gut in ihrer Zielgruppe oder bei ihren Leserinnen sehr gut Marketing gemacht und haben da regelmäßig was gepostet, haben gesagt, guck mal, hier, mein neues Buch kommt raus. Und dann haben die auch, und das war sehr schlau, dann haben die das nicht nur als E-Book verkauft, sondern die haben wirklich die Bücher gedruckt, und die haben die Bücher dann auch so gedruckt, dass sie auch richtig schön aussahen. Das heißt, dass man die auch bei TikTok oder bei Instagram anschließend dann auch in die Kamera halten konnte und konnte sagen, guck mal hier, was ich für ein tolles Buch gekauft habe. Ja, und das hat vor allem dem Buchhandel, im stationären Buchhandel dann auch einen riesen Aufschwung wiedergebracht. Also im vorletzten Jahr 1,8%. Das ist für eine an und für sich schrumpfende Branche, war das gewaltig, muss man auch sagen. Und diese Frauen, das waren fast zu 99% Frauen, die haben dann wirklich eine Buchszene neben der etablierten Verlagsszene gegründet. Warum neben der etablierten Buchbranche? Weil diese jungen Frauen oft bei den etablierten Verlagen nicht ins Programm aufgenommen wurden. Das waren Liebesromane, oder das waren Liebesromane, die, wie man heute sagt, sehr spicy sind, also mit einer gehörigen Portion Sex, ja, und gibt ja auch das Genre Dark Romance, da geht es dann so richtig zur Sache, teilweise auch etwas problematisch, muss man sagen. Und die wurden dann oft von normalen Verlagen gar nicht angenommen. Da haben die das einfach per Self-Publishing selbst gemacht und sind damit groß geworden. Also wir hatten zum Beispiel eine Ausstellung, die Jane Wonder, die hatte vor Corona 4 Quadratmeter bei uns. Vorletztes Jahr hatte sie 180. Ja, also kann man sich ungefähr so die Dimensionen vorstellen.
Als einzelne Autorin.
Das ist eine einzelne Autorin, die hat mittlerweile ein Unternehmen mit 20 Angestellten. Ja.
Wow, okay.
Also riesen Erfolgsgeschichte, das ging alles quasi an den etablierten Verlagen vollkommen vorbei. Es gibt noch eine andere, die DC Odessa, hast du wahrscheinlich auch noch nie gehört, Maddie. Ja, und die schreibt auch so Dark Romance-Romane und das sind alles mittlerweile sehr reiche Leute. Ein sehr interessantes Phänomen ist die Bücherbüchse zum Beispiel. Das war eine junge Frau, die hat sich gesagt, während Corona, ach, das wäre ja schön, wenn ich so ein tolles Buch hätte mit so einem schönen Farbschnitt. Also das heißt, dass diese Kanten des Buches, das kennt man vielleicht, dass das auch bedruckt ist mit so einem Motiv oder irgendwie farbig gestaltet. Und da vielleicht noch so ein bisschen Merchandise dazu, vielleicht so eine schöne Tasse oder ein Lesezeichen oder sowas, das hätte sie gerne. Dann sagt ihr Mann, ja, dann mach's doch einfach selber, wenn du das gerne hättest. Die beiden sind heute Multimillionäre, das kann man schon sagen. Ja, die haben also wirklich ein Imperium gegründet, das ist dermaßen auf fruchtbarem Boden gefallen, diese Idee, die haben bei uns heute auch 200 Quadratmeter bekommen.
Wahnsinn.
Da müssen wir auch die Warteschlangen der Fans müssen wir da bändigen, weil da haben wir plötzlich einen Andrang an Privatpublikum, ist unglaublich. Also haben wir plötzlich, wenn die sagen, wir kommen auf die Messe, stehen Samstagmorgen 1000 Leute da.
Wahnsinn. Ja, das hat Corona befeuert, ne? Das ist ja alles dann ins Internet verlagert worden und die haben dann einfach die Gunst der Stunde zu nutzen gewusst, muss man ja so sagen. Und faszinierend. Also ich finde es immer wieder blöd, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich bin halt auch im falschen Genre unterwegs, muss man halt dazu sagen. Und ich bin ja nicht so der Typ, der irgendwie nach dem Maul des Lesers schreiben will, sondern eher das, was ich machen will. Aber das ist enorm, was, also auf der einen Seite sieht man die nicht etablierte, sondern die herkömmliche, die altbekannte Buchbranche, sag ich mal, mit Verlag, Verleger, der oben auf der Spitze sitzt und thront und alle Jünger kommen zu ihm und so und er verteilt es dann. Das ist ja vorbei. Ne? Also da muss man schon sagen, dass dieses, die TikTok-Generation, nennen wir es mal so, dass die gemerkt hat, ich kann allein viel mehr erreichen, weil die es auch irgendwie schaffen, ihre Kunden zu binden. Warum auch immer. Die haben ja eine richtige Fangemeinde da irgendwie, die mit aller Gewalt das verteidigen. Die könnten eine Klopapierrolle beschreiben, dann würden die das kaufen.
Das ist richtig, kann man so sagen. Ja. Schon, auch wenn es vielleicht ein bisschen despektierlich ist.
Ja, keine Ahnung, ich habe es noch nicht gelesen. Ich gebe es zu, es ist einfach nicht mein Ding.
Ist nicht die Zielgruppe.
Auf gar keinen Fall. Aber ich habe schon seit Jahren beobachte ich, dass das Buch, je schicker es ist, desto erfolgreicher ist es. Also ich weiß von einer Bekannten von mir, die hatte einen kleinen Buchladen und die hat gesagt, die hatte Leute im Laden, die wollten ein Buch kaufen und haben sich beschwert, dass es keinen Farbschnitt hat.
Das ist richtig, ja.
Ist, also wird ja langsam zum Sammelobjekt quasi. So
das ist richtig, ja. Wir sehen Leserinnen, die kaufen sich ein Buch zweimal. Einmal, um es wirklich so ganz normal ins Regal zu stellen mit dem Buchrücken, ne? Autor, Titel und so weiter, damit man es sehen kann und dann noch einmal andersrum, damit man den schönen Farbschnitt neben dran sieht. Also das gibt's auch. Es gibt so Farbschnitte, wenn zum Beispiel, es gibt ja so mehrbändige Werke, ja, die sich dann über lange Zeiträume hin erzählt werden. Und da bilden die Farbschnitte dann vielleicht zusammen, wenn man die nebeneinander ins Regal stellt, ein besonderes Motiv oder so.
Wie bei den lustigen Taschenbüchern früher.
Ja. Wie früher bei lustigen, genau so.
Nur halt nicht schick.
Maddie, aber eine Sache muss ich sagen, der traditionelle Verlag ist nicht tot. Ne? Das kann man so nicht sagen. Der traditionelle Verlag hat noch seine Leser und die wird er auch noch in Zukunft haben. Das Buch ist nicht tot und der Verlag ist auch nicht tot. Es geht ja auch darum, dass wir zum Beispiel hier Verlage haben, die ein bestimmtes Programm raussuchen, die bestimmte gute Schriftstellerinnen und Schriftsteller unter Vertrag haben, die das auch lektorieren, die das auch sehr gut machen. Und diese Qualität, ja, diese Qualität, die so ein Verlag, wie wir ihn traditioneller Weise kennen, eine Qualität wie der sie garantiert, das ist schwierig für Einzelne zu machen. Also da, diese haben nach wie vor noch ihre Rolle, das muss ich ganz klar sagen.
Ja, man muss ja dazu sagen, es ist eine Sauarbeit, ein Buch rauszubringen, ne? Also auch für Self-Publisher. Das ist jetzt nicht so, dass du ein Buch schreibst, ein PDF-Format machst und es dann rausjagst. Ja, das muss man jetzt aber auch nochmal, das ist ein Vollzeitjob. Ja, also wenn du Self-Publisher bist und willst erfolgreich sein und davon leben, dann musst du strampeln. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man das nebenbei macht. Genau. Ne?
Genau.
Also da, ich habe da höchsten Respekt vor solchen Leuten, auch egal, welche Genre die sind. Ich finde das bewundernswert, wie die es schaffen, dann ihr Publikum zu finden und zu binden. Ich habe jetzt gerade die Woche einen Podcast gehört mit der Yvonne Keller. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die schreibt als Dina Jansen oder Jensen. Ist ihr Pseudonym. Ja, das ist eher so. Also die hat mit Thriller und Krimis angefangen und hat gemerkt, es läuft jetzt nicht so. Auch im Verlag erstmal. Und dann hat sie sich irgendwie entschieden dann, wie du immer so schön sagst, die Nackenbeisätze zu schreiben. Nur halt als Inselromane, ne? Also Sylt und Bockum, wie sie alle heißen. Und das sind dann so Liebesgeschichten. Ne? Schickes Cover. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Cover. Ganz wichtig heutzutage. Es muss schön sein. Und die ist eine der erfolgreichsten Self-Publisherinnen Deutschlands damit jetzt. Ja? Also die ist bei Tolino der Topstar. Tolino ist so eine Plattform für die Leute, die es nicht wissen, wo viele Self-Publisher veröffentlichen. Oder ich glaube sogar nur Tolino. Es ist so ein Ableger von Thalia, glaube ich. Ist egal. Also jedenfalls kann man da auch sein eigenes Buch und da ist die hier, die wird da aufs Schild gehoben. Und die wohnt bei mir hier im Nachbarort. Ich kenne die auch schon lange. Ich muss jetzt wirklich mal auf die Kacke hauen. Die ist bei mir früher mal im Vorprogramm aufgetreten. Ohne Scheiß. Die war für mich, also ich hatte früher immer bei meinen Premieren jemanden Unbekannten da sitzen, der sein Buch vorstellen kann, weil da relativ viel Publikum war, also als Starthilfe quasi. Und da war einmal tatsächlich die Yvonne Keller da, meine Vorband quasi. Und die hat mich jetzt bei weitem überholt, ja, nicht an mir vorbeigezogen.
So ganz gehen.
Und, aber zu Recht, sie ist in die Vollen gegangen. Sie hat gesagt, ich höre jetzt mit meinem normalen, regulären Job auf und riskiere es jetzt einfach. Die hat schon Büro gemietet und hat das tatsächlich knallhart durchgezogen. Ne? Bringt aber ordentlich viel, ich glaube 4 Bücher im Jahr raus. Zweieinhalb hat sie gesagt, genau. Aber alles im Selbstverlag und Selbstmarketing und so weiter und so weiter. Und es funktioniert scheinbar bei ihr ganz gut. Ne?
Ist
da voll beschäftigt mit, ne? Muss man immer wieder sagen.
Und darf ja nicht vergessen, so ein Verlag, erstmal macht er das Lektorat. Ja. Ja, das heißt, du schreibst lockerflockig vor dich hin. Und da kommt aber jetzt ein erfahrener Lektor oder Lektorin. Und die wissen ganz genau, was beim Leser ankommt. Und geben dir dann auch Hinweise. Es ist nicht nur so, dass die Kommafehler und die orthografischen Fehler verbessern. Nehmen wir mal ein Beispiel als J.K. Rowling, als die zum Verlag gegangen ist und wollte da ein Buch, ein Manuskript einreichen, haben die gesagt, ja, das hat Potenzial. Und da hat der Lektor gesagt, ja, liebe Frau Rowling, das ist schön mit Ihrer Gruppe von jungen Kindern, die da im Wald sind, das ist toll, aber Sie müssen zumindest eine Hauptfigur haben, zum Beispiel dieser Harry Potter, ne? Der wäre doch hier was, und stellen Sie den noch mal mehr in den Vordergrund. Und dass die Kinder da so in so einem Zauberwald leben, das ist auch schön, aber wissen Sie, Ihre Zielgruppe, das wären ja Kinder, die gehen auf die Schule und die wollen natürlich auch da was hören und machen Sie es auch irgendwie so, dass die auf so einem Zauberinternat sind zum Beispiel. Ja? Also dann wurde Hogwarts geboren. Das heißt, der Lektor macht natürlich auch ganz, ganz viel mit seiner Erfahrung, dass das Buch auch ein Erfolg wird. Und im Fall von J.K. Rowling hat er absolut recht.
Ja?
Und dann übernimmt er natürlich alles andere auch, das Drucken, Covergestaltung und natürlich die Vermarktung, weil das Marketing ist eben, das weißt du, glaube ich, auch selbst am besten, das Marketing ist ja etwas, was einem, wenn man jetzt so ganz allein auf weiter Flur steht und jetzt nicht gerade so ein TikTok-Star ist oder vielleicht eben nicht gerade eine junge Frau ist, die Liebesromane schreibt und auf TikTok dann auch schon eine entsprechende Nachfrage vorfindet, dann ist das auch schwierig. Das weißt du ja selbst aus eigener Erfahrung, glaube ich.
Ja, da musst du dranbleiben, auf jeden Fall. Und ich habe für mich gemerkt, also ich mache natürlich Marketing, aber ich nicht auf Teufel komm raus, weil es einfach zu viel Zeit frisst am Ende und ich muss ja zum Glück nicht davon leben. Also deswegen, ich will ja nicht, dass es Arbeit wird. Das ist, also es hat mir mal vom Manticore Verlag, die zwei. Die haben auch ganz schicke Bücher, die machen Spielbücher. So, also jetzt nicht so, wir gehen jetzt links, wir gehen jetzt rechts, sondern so richtig kompliziertes Zeug. Und auch super geile Kaffee. Ich habe die auch auf der Buchmesse damals kennengelernt, vor weiß nicht wie vielen Jahren. Und die haben auch mal gesagt, nee, wir wollen nicht das hauptberuflich machen, weil es sonst in Arbeit ausartet und dann macht es keinen Spaß mehr.
So verstehe ich
das auch. Ja, also für mich ist das ja ein Ausgleich eigentlich. Ne?
Ja.
Darum geht es mir ja. Ja, jetzt ganz anderes Thema. Oder nee, noch mal zu den klassischen Verlagen. Ja, das habe ich vielleicht falsch rübergebracht. Die sind nicht tot. Aber sie müssen auf jeden Fall umdenken. Und die werden auch noch gebraucht für Leute, die halt eben nicht die Energie aufbringen wollen, da selbst zu verlegen. Weil Verlagsarbeit ist komplex und viel. Kann man nicht alleine machen. Und wichtig ist auch das Lektorat. Gutes Lektorat macht so viel aus. Also ich habe beide Seiten gesehen, gute und schlechte Lektorate. Also ganz am Anfang ganz schlechtes Lektorat. Das hat alles zerstört fast.
Ja.
Da muss man sich als Autor auch mal ein bisschen Stoff ein bisschen kämpfen.
Genau.
Das ist enorm wichtig. Und wenn du das weglässt, das merkst du auch sofort.
Ja.
Und dann gibt es ja, die Zielgruppen. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Sutter auf TikTok irgendwie sich breit machen würde oder ein...
Ja, ja.
Keine Ahnung, ja gut, der Fitzek ist jetzt vielleicht auch ein Ausnahmefall. Bei Nele Neuhaus funktioniert es von alleine, komischerweise. Aber die ist ja auch im Verlag, ne? Also die könnte das, glaube ich,
richtig.
Auch heutzutage nicht mehr alleine irgendwie hinkriegen. Waren andere Zeiten.
Ja. Man muss sich da anpassen. Viele der traditionellen Verlage schaffen es mittlerweile auch natürlich, das zu vereinnahmen. Ja, viele haben auch eigene Reihen rausgebracht. Gerade so etablierte Verlage wie Piper zum Beispiel hat die Piper Everlove rausgebracht mit so einem mit diesen Romance-Romanen und so weiter. Und die können das schon auch sehr gut und die können das auch schon sehr gut aufnehmen und die integrieren da das auch zum bestimmten Teil.
Ja, aber das ist dann wieder clever, dann eine eigene Linie draus zu machen. Ne?
Das kannst du
als Verlag natürlich machen. Ne?
Was? Genau.
Aber hier, okay, jetzt ist jetzt unsere Fantasy-Check erschienen, die heißt ein bisschen anders, aber hilft ja auch bei der Auswahl, sag ich mal,
das richtig
Buch zu finden. Das ist schon clever, ja. Ja, nee, für sowas ist natürlich auch ein Verlag wieder weiterhin wichtig. Jetzt hast du auch schon mal die Lesegruppen angesprochen, damals bei Corona in online quasi, aber die sind jetzt auch ins richtige Leben gewandert, habe ich jetzt mehrfach beobachtet, stand auch öfters mal in der Zeitung so. Es gibt stille Lesegruppen, also es gibt Leute, die treffen sich in der Buchhandlung und lesen gemeinsam ein Buch und da darf aber keiner reden.
Absolut. Silent Reading, genau.
Ja, das ist ganz wichtig. Hinterher darf man sich austauschen über das Gelesene. Ich würde gerne mal hingehen, mir das mal angucken, aber ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. Zumal ja hinterher die Diskussion schwierig wird, weil der eine liest bis Seite 10, der andere bis Seite 100 in der Zeit, keine Ahnung. Verschiedene Lesetempi. Und ganz ehrlich, ich lese lieber für mich alleine als in der Gruppe still, weil das ist irgendwie, naja, ich will das jetzt nicht irgendwie blöd babbeln, das ist ja auch irgendwie so ein Gemeinschaftsding. Aber es gibt aber auch, so Gruppen, die quasi das Buch zu Hause lesen und sich dann für den Austausch treffen. Also lesekreismäßig gibt es auch immer mehr. Und habe ich sogar gesehen, wird sogar schon professionell irgendwie vermarktet von dem einen oder anderen, die in verschiedene Städte gehen und solche Sachen anbieten da. Also ist wohl auch jetzt so ein Trend da erkannt worden. Wobei ich das mit dem Lesekreis doch eher favorisieren würde, wenn man ein Buch liest und dann später darüber spricht, was der Autor sich dabei gedacht hat. Ich hoffe, das wird nie mit meinen Büchern passieren, weil ich denke mir bei meinen Büchern nichts, das wird schwierig.
Wäre
für mich vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich mal rauskriege, was ich mir dabei gedacht habe, was die anderen so denken, was ich gedacht habe.
Eine Idee.
Vielleicht sollte ich mal sowas anschubsen hier in der befreundeten Buchhandlung. Hier, ich schenke dir mein Buch, aber lest es mal und sagt mir, was ich mir dabei gedacht habe.
Genau, wenn ich es so lese,
quasi. Als Selbsttherapie quasi. Mhm. Also siehst du da auch irgendwie einen Trend oder ist es, wie soll ich sagen, macht es für euch Sinn, sowas zu beobachten? Habt ihr da irgendwie, ich will nicht sagen Einfluss, aber hat es Einfluss auf euch? So ist die Frage.
Ja, absolut. Wir hatten letztes Jahr auf der Buchmesse in der Festhalle zum Beispiel auch ein Silent Reading Event, Das gab es und es war auch
in
sehr
erfolgreich. In der Festhalle, aber nicht die ganze Festhalle, oder?
Nicht die ganze Festhalle, nein. Wir hatten in der Festhalle haben wir so ein Meet the Author gemacht. Ja. Das heißt, du hast verschiedene Tische, so 4, 5 Tische, an denen sitzt jeweils eine Autorin oder Autor und davor ist ganz, ganz viel Platz für die Warteschlangen. Oh. Da kannst du dann einen Slot buchen und kannst dann dich mit deiner Autorin da, sagen wir mal, für 4, 5 Minuten treffen, Selfie machen, Bücher signieren lassen und so weiter. Und da hatten wir dann auch eine kleine Ecke zum Sitzen und da haben wir dann Silent Reading veranstaltet. Sehr schöne Sache. Wird wirklich gerne angenommen. Ich glaube, was eine ganz wichtige Funktion überhaupt dieses ganzen New Adults oder dieser neuen Lesebewegung ist das Gemeinschaftserlebnis. Ja, dieses sich austauschen. Du hast ja, du liest gern für dich zu Hause. Klar, ich auch. Wir sind auch so sozialisiert worden. Wir sind so erzogen. Buch ist auch ein Rückzugsort, ja, in dem man sich mit seiner Fantasie flüchtet, gerade als Kind. Da will man mal, Mama und Papa sollen mal jetzt ruhig sein. Und dann geht man in sein Zimmer und liest was vom Zauberwald und von Hexen und von Hogwarts oder was auch immer und zieht sich da in seine Fantasiewelt zurück. Und es ist aber doch immer so, dass wenn du dann wieder in die Schule gekommen bist, zum Beispiel, hast du dich mit anderen Kindern dann ausgetauscht, oh, hast du auch der Harry Potter gelesen? Ja, das war auch so ein Phänomen. Das wurde ja groß dadurch, dass die Kinder untereinander gesagt haben, oh, ich habe das gelesen, ist voll cool. Und da war ja sogar der Verlag selbst überrascht, wie das plötzlich so hochkam. Ja. Und dieses Gemeinschaftserlebnis, das hat halt in Corona extrem gefehlt und das hat man halt online gemacht. Und du wirst lachen, es gibt sogar Silent Reading Partys, die finden online statt. Also das heißt, du guckst dann wirklich einem Influencerin auf TikTok zu, wie die so liest eine halbe Stunde lang. Ganz zu. Und kannst in der Zeit auch lesen und dann sagt die irgendwann so, Leute, eine halbe Stunde ist rum, jetzt machen wir mal. Jetzt reden wir mal drüber. Das kommt so, weißt du, so Leuten, die so sozialisiert sind wie du und ich, die noch gelernt haben, Buch ist was auf Papier, das musst du in die Hand nehmen, das musst du in Ruhe lesen, kommt das natürlich ganz komisch vor, aber es ist ein Gemeinschaftserlebnis und darum geht es. Es ist so eine Community, du verstehst mich, ich verstehe dich, da draußen die böse Welt versteht uns alle nicht, ja, und das schweißt uns dann umso mehr zusammen und das wird den Menschen auch ganz oft der Vorwurf gemacht, das sei Eskapismus. Also die würden da einfach aus der Realität sich rausflüchten in so Fantasiewelten. Und da muss ich sagen, naja, wenn ich mir die Welt angucke mit Donald Trump und Ukraine-Krieg und
ich wollte gerade sagen, ich verstehe es.
Da kann ich mir das gut vorstellen. Also dann bin ich manchmal ja auch so einer, der dann mal die Decke über den Kopf ziehen möchte. Und der sich auch mal vielleicht in ein gutes Buch flüchtet. Ich kann das absolut nachvollziehen und verstehen. Komplett.
Ja, ja. Man muss es auch hinkriegen. Also ich finde, das ist ja auch eine Gabe, dann wirklich da einzutauchen und den ganzen Rotz draußen zu lassen, der hier um einen rum passiert.
Genau.
Also ich verstehe das vollkommen, dass man sich da zurückziehen und einfach mal. Also ich habe das zum Beispiel erlebt bei Pavel Popotsky. Kennst du den?
Nee, leider nicht.
Das war einer der schönsten Abende, an die ich mich erinnern kann. Das war hier in Frankfurt in der Butch Cup. Da ist Pavel Popolski aufgetreten. Pavel Popolski ist früher mit Habe Kerkeling unterwegs gewesen.
Ah,
das ist der Mann am Klavier, war das früher.
Ah, ja,
bei Hurz und sowas, der Klassiker. Das ist der Mann am Klavier. Und der hat irgendwann den Pavel Popolski erfunden. Als polnischer Entertainer sieht er sich quasi. Und der war mit seinem Programm hier in der Butch Cup und der hat es tatsächlich geschafft. Der hat ohne Pause 2 Stunden gemacht, finde ich schon mal gut, weil Pausen sind immer so, bei so Veranstaltungen, die reisen einem immer so ein bisschen raus. Und er hat einfach 2 Stunden Quatsch gemacht, mit Musik dabei und hat behauptet immer sein Opa Popolski, der hätte die ganzen Welthits erfunden, als Polka. Und dann hat er das als Polka gespielt. My Papa had the Rolling Stone und so geht es dann halt mit polnischem Akzent. Aber es war einfach, der hat 2 Stunden Quatsch gemacht und du warst 2 Stunden weg von allem. Und du warst bei ihm und er hat die ganze Halle bespaßt da. Und ich bin danach rausgegangen, ich war beseelt. Und ich habe gesagt, es war so schön entspannt, einfach keine Politik, nichts, einfach nur dieser Quatschmacher da vorne, der einfach gute Laune versprüht hat. Und ich weiß genau, wenn der wiederkommt, bin ich da und sitze im Publikum. Und so ist es halt auch mit diesen Lesekreisen, kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich verstehe das vollkommen. Es ist schade, dass es sowas geben muss scheinbar, um zu entkommen. Aber naja, wie gesagt, man muss sich den Zeiten anpassen, sonst fällt man hinten runter. Es ist schwierig, also da mitzugehen, glaube ich. Also ich habe jetzt auch die letzten Jahre versucht, mich so ein bisschen aus der Politik rauszuhalten, aber es geht halt einfach nicht, weil das halt einfach
Ich verfolge einen. Ne?
Ja,
also, man sich nicht für Politik interessiert, die Politik interessiert sich aber für dich.
Genau.
Das ist ja das Problem.
Das ist ja das Schlimme. Ich bin ja eigentlich schon ein politischer Mensch, aber ich habe halt gemerkt, Nachrichten gucke ich gar nicht mehr. Also ich bin auch der Meinung, man sollte vor der Tagesschau einblenden, für Leute unter 18 nicht geeignet. Weil das ist die Wahrheit, was da passiert. Ne? Also hoffen wir zumindest, dass die Wahrheit da verbreitet wird. Und das ist grausam. Also das kannst du in keinem Film erzählen, was da im Moment los ist.
Das ist richtig. Ja. Und im Übrigen, Medi, das alles ist übrigens auch gar kein neues Phänomen. Ne? Wir haben ganz Anfang des 18. oder eben, sagen wir, Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts gab es schon mal so eine große Welle, dass ganz viele Romane auf den Markt geworfen wurden. Damals fing ja der Roman überhaupt erstmal so richtig an. Ein ganz berühmtes Beispiel, Die Leiden des jungen Werther. Ne? Das hat dann ja wahnsinnig viele Romane nach sich gezogen. Das waren natürlich auch viele Liebesromane dabei. Und die wurden von jungen Frauen gelesen. Und da kam dann die katholische und evangelische Kirche und hat gesagt, ja Moment, die junge Frau da, was lesen Sie denn da? Liebesromane, die kommen ja auf komische Idee, die sollen mal lieber die Bibel oder ihr Gebetbüchlein lesen. Ja? Da gab es so richtige Kampagnen dagegen, gegen die Romansucht der jungen Frauen. Und im Moment sehen wir das eigentlich fast wieder genauso. Wir sehen so Feuilletonisten oder Buchkritiker, die dann sagen, das ist ja alles ein Mist, die sollen lieber mal gescheite Romane lesen, diese jungen Frauen. Ja, und schon wieder wird jungen Frauen einfach vorgeschrieben, was sie zu machen haben, was sie zu lesen haben. Da ist ja tatsächlich ein gesellschaftspolitisches Element auch mit drin. Das ist ja auch eine Emanzipation, wenn so eine junge Frau, wie sagen wir mal die Jane Wonder, die fängt an, Bücher zu schreiben, die ihr gefallen. Und dann kommt sie beim Verlag nicht mit an. Die sagen dann, nee, tut mir leid, so ein Kram hier verlegen wir nicht. Ja, und dann ist halt der Gatekeeper, der Lektor ist halt da, das braucht man nicht. Und dann sagt ihr, dann mache ich meinen Kram halt alleine und macht mit ihren Freundinnen dann zusammen irgendwann, plötzlich hat die ein Unternehmen. Ja, das, ich finde das auch klasse. Ich finde, es ist auch irgendwo ein sehr starkes Zeichen, dass man das eben auch hinkriegt gegen alle Strömungen, die einem da aus dem Bildungsbürgertum vielleicht begegnen. Und das hat schon auch eine feministische, emanzipative Dimension, muss ich schon sagen.
Das gab es ja schon immer, dass die Jugend verkommt.
Ja.
Also das war schon im alten Ägypten so. Also es wurden wohl irgendwelche Briefe da gefunden in irgendwelchen Gräbern, dass die Jugend von heute verkommt.
Das ist richtig.
Es ist faszinierend. Also dieser Generationenkonflikt, den kriegst du nicht in den Griff. Aber ich finde es super interessant, solche Strömungen zu beobachten, ne? Und versuche dann auch immer so ein bisschen die Gründe zu finden dafür und mich da so ein bisschen ich will nicht sagen, inspirieren zu lassen, sondern meinen eigenen Horizont zu erweitern. Warum ist denn das jetzt so? Warum wollen die das denn so haben? Das siehst du ja auch schon, dass jetzt stellt sich der Friedrich Merz dahin und sagt, wir müssen alle mehr arbeiten. Aber die jungen Leute wollen überhaupt nicht einmal arbeiten. Die sagen hier, wieso soll ich mich denn opfern dafür, dass ich 40 Stunden in der Woche für irgendeinen Arbeitgeber knechte, wo ich doch meine Freizeit, mein Leben genießen kann. Und dann habe ich halt weniger Geld, aber ich habe mehr Freizeit. Ne? Also es kippt so quasi, also wir sind erzogen, schaffe Häusle baue. Und die junge Generation sagt, nö, mache ich nicht. Und die ziehen das knallhart durch. Ne? Also das, ich finde es gut, weil die haben recht, wenn wir mal ehrlich sind. Da verdiene ich doch lieber weniger und habe mehr vom Leben. Weil ich denke eigentlich auch, man sollte arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. Ne? Also das ist das Motto.
Genau.
Und das kriegen die alten Säcke nicht aus dem Kopf. Ne? Und
die haben halt ein ganz bestimmtes Bild von Arbeit vor sich. Ne? Also diese, wir gehen jetzt alle brav ins Büro, machen alle jeden Tag zwei Überstunden, hat ja auch der Söder gesagt. So, wir arbeiten jetzt alle mal eine Stunde länger am Tag, in der Woche kann ich machen, aber es ist ja nicht so. Wir haben jetzt gerade eben diese Autorin, die da, wenn die da ein Unternehmen aufzieht, im Laufe der Jahre mit 20 Mitarbeiterinnen, dann heißt es ja gar nicht, dass die Frau nichts arbeitet. Dass sie nicht schreibt. Ja, die macht ja von morgens bis abends. Ich habe die auf der Messe erlebt, da hatte die ihr Baby im Arm, das war zwei Wochen vorher geboren, das hat die mit auf die Buchmesse geschleppt, dann hat die angefangen, dann lief das irgendwie, 2023 war das, dann lief das völlig aus dem Ruder, weil so viele Leute an ihrem Stand standen. Und dann geht die doch tatsächlich dahin, nimmt Flatterband in die Hand und sperrt da später vor ihrem Stand noch ab, damit die Warteschlange da richtig in die richtige Reihe da kommt. Ne? Und ihr Mann stand dann hinter und hat noch die Bücher da angeschleppt und so weiter. Also die wie hat mein Vater immer gesagt, auf Felsisch, die schafft wie ein Brunnenputzer. Ja? Die, die Frau arbeitet wirklich sehr viel mehr als ein normaler Bürogänger und die hat jetzt ein Unternehmen gegründet, die hat da wirklich einen Mehrwert geschaffen, die hat Arbeitsplätze geschaffen. Ja? Und das ist ja auch alles mal etwas, was wir, was man da mal honorieren sollte. Das ist halt etwas, was Friedrich Merz nicht weiß. Ja? Ja. Die ja, junge Menschen wollen, die wollen machen, die wollen aber, dass es einen gewissen Sinn ergibt. Die wollen dann ihr Ding machen und nicht sich vorschreiben lassen, so hier hast du einen Posteingang mit 183 E-Mails, die hast du mal bis heute Abend abgearbeitet. Genau. Ja, das will niemand von uns, niemand von uns will so arbeiten. Ja.
Das ist, glaube ich, dass die wollen das machen, was A, Sinn macht und B, was ihnen Spaß macht. Und dann, wenn dir irgendwas Spaß macht, dann gehst du auch nicht auf die Arbeit. Ja, dann
genau, die wollen was machen, was für sie Sinn ergibt, für sie und nicht für einen Friedrich Merz, der ihnen vorschreibt, was hier zu machen ist. Ich meine, ich habe nach dem Studium erstmal am Fließband gearbeitet, ja, ich habe ganz viel anderen Kram gemacht und ich weiß sehr gut, wovon ich rede und ich habe jetzt den Beruf, der mir Spaß macht und den ich gerne mache und dann ist das für mich auch nicht wirklich Arbeit, sondern es ist einfach sich mit netten Menschen freundlich unterhalten und es kommt da was bei raus.
Genau. Nee, finde ich. Und gut, wir reden jetzt aber auch wieder von Ausnahmen. Ne? Muss man jetzt aussprechen. Also die große Masse der Schreibenden, die dümpelt vor sich hin.
Das ist richtig.
Weil aber auch wieder die Zeit fehlt. Ne? Und am Ende das Geld, weil die Arbeit finanziert das Hobby. Ja. Es ist ein Teufelskreis. Ne? Also, oder du hast halt einfach den Mut zu sagen: So, jetzt riskiere ich es und gehe in die Vollen.
Ja.
Manchmal klappt's, manchmal nicht. Ne, muss man so sagen. Aber anderes Thema, wollte jetzt mal die Besucherströme auf der Messe. Ja. Da hast du jetzt ja schon angesprochen, ihr habt jetzt die Festhalle, also Halle 1 jetzt heißt sie ja, ne, quasi freigehalten für Signierstunden. Das heißt, die Halle ist eigentlich so gut wie leer, weil ich war nicht drin, weil als ich da war, zu der Zeit war abgeschlossen. Also ich war ja beim Fachbesuchertagen, da ist ja eh nichts mit Autogramm. Weil am Wochenende gehe ich nicht hin. Es tut mir leid, das tue ich mir nicht an.
So viel zum Thema Besucherströme. Genau.
Ja. Und wie ist, also da ist die Halle leer und dann sind nur ein paar Tische vorne und da kannst du die ganze Halle voller Menschen klatschen. Oder?
So ungefähr. Also die Festhalle kennst du wahrscheinlich so von anderen Veranstaltungen. Da finden ja auch.
Ich kenne die auch leer. Also ich weiß, wie sie leer ist.
Da finden ja auch viele Konzerte zum Beispiel drin statt oder sowas, ja. Und die ist sehr groß, die sieht auch sehr schön aus, hat so eine Kuppel oben mit so Stahlverstrebungen, wirklich richtig, richtig toll. Ja, musst du dir vorstellen, die ist dann so leer bis auf diese vier Tische und wie gesagt noch eine Sitzgruppe. Es gab auch eine kleine Bühne, die wir da hatten, einfach um da die Warteschlangen aufbauen zu können. Die haben auch Warteschlangen außerhalb der Halle 3 zum Beispiel, wo so Publikumsverlage sind, da hatten wir auch letztes Jahr einen großen Stand von Thalia zum Beispiel, die haben auch Veranstaltungen gemacht und da mussten wir teilweise die Warteschlangen nach außerhalb der Hallen verlegen. Ja, ist richtig. Das ist aber natürlich sehr willkommen. Wir freuen uns ja bei Menschen lesen und versuchen da auch alles eben in der Infrastruktur möglich zu machen, damit die Leute ein schönes Erlebnis haben, ja, damit die schön trocken und warm warten können und nicht irgendwo draußen anstehen müssen in der Kälte. Ja.
Ist ja eine Riesenherausforderung dann letztendlich.
Logistisch. Ist eine Riesenherausforderung, ja. Also gibt dann auch noch andere Herausforderungen. Bleiben wir mal bei dem Thema New Adult. Also es war so, früher war es so, ein normaler Verlag, wie sag ich mal, Diogenes, Suhrkamp, Hanse, was man so kennt, ja, die kamen auf die Buchmesse und die haben dann Samstag, Sonntag, haben die Bücher verkauft, die da im Regal standen. Und dann haben die halt, was weg war, war weg, ja. Und wenn die mal einen richtigen tollen Bestseller hatten, da haben die halt vorher einen Palette mehr geholt, haben die irgendwo auf der Messe in so einem Cargo Center, haben die dann verstaut und haben die dann am Samstag auf den Stand geholt. Und damit war es gut. Jetzt hatte ich vor 2 Jahren dann eine Ausstellerin, die hat mich gefragt, seit immer, wir kommen mit 60 Paletten Büchern, wo kriegen wir die eigentlich unter? Ja, also wie 60 Paletten sind sie sicher? Und dann sagt sie, ja, so viel verkaufe ich am Samstag, Sonntag. Und das hatte ich auch verkauft, ne? Kann man auch bedenken. Da kommen ja mittlerweile Leute mit leeren Rollkoffer samstagmorgens auf die Messung, gehen dann mit einem vollen Rollkoffer und 3 Taschen und einem Rucksack, die alle voll sind, wieder raus. Krass. Und das stellt uns natürlich auch vor logistische Herausforderungen. Wie garantieren wir den Büchernachschub zum Beispiel jetzt in den Hallen? Hatten wir früher gar nicht. Wir müssen uns wirklich dem anpassen. Machen wir auch gerne. Aber es ist eine Herausforderung.
Finde ich faszinierend. Also das wächst ja dann, ja, das ist ja, eigentlich ist so die Messe dynamisch über die Jahre, ne? Also es kommt immer wieder was Neues. Dann.
Absolut.
Also ich kann mich erinnern, das Fernsehen war ganz früher halt auch nicht dabei, ist ja auch jetzt nicht mehr neu, aber hat sich ja dann auch entwickelt, ne? Und mittlerweile haben die das ganze Forum da belegt vom ZDF mit einer riesen Bühne und machen Live-Sendungen und so weiter. Das ist alles
sehr gut, ne?
So eine Entwicklung, die da über die Jahre, also wenn man das mal geschichtlich betrachtet, wie das angefangen hat, hier auf dem Römerberg, wo das jetzt hingekommen ist, ist natürlich schon enorm. Eine Frage würde ich gerne noch abschließend stellen. Siehst du die Leipziger Buchmesse als Konkurrenz oder ist das was ganz anderes?
Also die Leipziger Buchmesse ist eine geschätzte Schwester, sag ich mal. Ja? Die findet im Frühjahr statt, wir finden im Herbst statt. Das heißt, wir kommen uns nicht irgendwie in die Quere. Die Kunden, die ich hier auf der Frankfurter Buchmesse habe, die gehen in der Regel alle auch auf die Leipziger Buchmesse. Leipziger Buchmesse hat sehr viel mehr den Charakter eines Festivals, eines Lesefestivals. Da sind ja, die geht ja nicht 5 Tage, die geht 4 Tage und 4 Tage lang ist Publikum da. Also viele Schulklassen sind da, Privatpublikum ist da und da gibt es eben nicht diese Fachbesuchertage wie bei uns. Bei uns ist es so, dass wir als weltweit größter Handelsplatz für Content gelten, also für Inhalte gelten, für Intellectual Property, wie man heute so schön sagt. Das heißt, bei uns ist das eigentliche Geschäft, das gemacht wird, ist der Kauf und Verkauf von Lizenzen, Lizenzrechte. Also ein Verlag verkauft halt irgendwie den neuen Dan Brown oder Ken Follett dann irgendwie nach Südostasien und oder irgendwelche Übersetzungsrechte ins Spanische für Südamerika und so. Oder Filmrechte, Rechte, dass aus dem Buch ein Comic gemacht wird oder ein Game zum Beispiel. A book is a film is a game, sagen wir immer. Und das ist in Leipzig nicht der Fall. In Leipzig fehlt dieser Rechtehandel und es ist dafür ein großes Festival für das Privatpublikum. Also hat einen ganz anderen Charakter. Ja, wird auch nicht von uns organisiert, wird von der Messe Leipzig GmbH organisiert. Wir haben da auch gar nicht die Finger drin sozusagen. Mhm.
Ja, gibt's nichts zu ergänzen, würde ich sagen. Also
wir mögen uns gegenseitig.
Also da gibt es jetzt kein Beef oder so. Ja, gut. Ja, weil, also ich sehe es auch nicht, dass ihr euch irgendwie ins Gehege kommt. Ne? Also.
Was die zum Beispiel sehr viel besser machen als wir, muss man auch mal sagen, das ganze Cosplay, Manga, Anime-Thema, das haben die wirklich für sich reserviert. Da sind die so ein richtiges Ereignis für diese Community. Ja, das machen die wirklich hervorragend. Eine eigene Halle und so, ist echt toll. Muss ich echt sagen. Neidlos anerkennen.
Okay. Ja. Jetzt hast du aber nochmal was angesprochen, der Rechtehandel.
Oder?
Das wissen ja die allerwenigsten. Also die Frankfurter Buchmesse ist ja wirklich der Platz, um Buchrechte zu verkaufen. Ja, beziehungsweise halt Übersetzungen oder aus dem Buch ein Spiel machen oder umgekehrt. Ja. Und das findet ja alles so im Stillen statt in der hintersten Ecke, in der Halle, was ist das?
Halle 6 war das, der Halle 6-2.
Also so ein bisschen abgelegen, da muss man noch mal durch so eine Art Tunnel und dann da rein. Ich war da einmal drin, weil wir auch mal damals als ich noch mal einen Verlag hatte, mit Agenten sprechen wollten und so. Das war schon ein bisschen Legebatterie, gebe ich jetzt mal so weiter. Also da wurde ich gearbeitet, sage ich mal.
Genau.
Das war jetzt Speed-Dating, ne?
So zwischen 400 und 500 Tische, muss man sich da vorstellen. Also für alle, die es nicht kennen oder die wenigsten Menschen, die uns hier zuhören, kennen das ja auch. Yeah. Das ist eine eigene Hallenebene, die ist sehr groß und da stehen so 500 bis 600 Tische. Und da kommst du auch nur rein, wenn du einen Termin hast und an den Tischen sitzen Literaturagentinnen und Literaturagenten, die nichts anderes machen, als mit Rechten, Lizenzrechten für Inhalte zu handeln. Yeah. Und die haben dann so halbstundenweise Termine sozusagen und da geht dann wirklich das große Geld über den Tisch, muss man da schon sagen. Manchmal auch das kleine Geld, ja, nicht alles ist immer so viel Geld. Aber das ist der eigentliche Blutkern der Frankfurter Buchmesse. Das ist, ja, wir halten das so ein bisschen abgelegen, das ist jetzt nicht gerade so im Zentrum, weil es soll ja auch kein Privatpublikum liegen, da soll ein ungestörtes Geschäft ablaufen können. Und es ist auch so, ich darf da natürlich rein als Mitarbeiter der Frankfurter Buchmesse. Ich wollte das mal einem potenziellen Kunden mal zeigen. Ja, und da wurde der auch gleich aufgehalten, so halt, Moment, wer sind Sie? Und ich habe gesagt, nee, ist okay, gehört zu mir. Ach so, ja, dann darf er mit rein. Also das ist fast wie so ein Hochsicherheitstrakt, weil da soll natürlich auch nicht jeder sehen können, wer da mit wem gerade was verhandelt. Aber da geht die Million über den Tisch, ja.
Cool. Ja, ich werde jetzt mit meinen Themen durch. Ich würde dich nochmal bitten, Ausblick auf die kommende Buchmesse jetzt 2026 zu geben. Die findet, glaube ich, von 7. bis 11. Stimmt das?
7. bis 11. Oktober. Ja.
Ist das eigentlich immer die gleiche Woche, immer die erste Oktoberwoche, oder?
Nein, eigentlich nicht. Wir waren bisher immer so in der 3. Oktoberwoche. Wir haben jetzt ein bisschen vorgezogen. Auch aus wettertechnischen Gründen. Das Wetter ist meistens dann doch Anfang Oktober ein klein bisschen besser noch. Und Gastland dieses Jahr ist Tschechien. Ich mag ja am liebsten Gastländer, die so keiner so auf dem Schirm hat. Ja. Ich fand ganz großartig zum Beispiel Indonesien als Gastland. Das war für mich so eine richtige Offenbarung, weil die so eine ganz andere Kultur, auch vom Lesen her eine ganz andere Kultur hatten. Tschechien wird mit Sicherheit sehr spannend, weil es eben ein Land im Herzen Europas ist, das auch gerade im 20. Jahrhundert hervorragende Schriftsteller hatte und die aber bei uns oft so ein bisschen unterm Radar fliegen in Deutschland. Ja? Oder die vielleicht, sagen wir mal, die in den 20er Jahren geschrieben haben, dann durch die Zeitläufe des 20. Jahrhunderts Faschismus, Kommunismus dann immer wieder verboten wurden in allen Diktaturen und die es wieder zu entdecken gilt, da freue ich mich doch wirklich sehr drauf. Okay. Wir werden dieses Jahr es auch so machen, dass wir alle deutschsprachigen Aussteller auf die Nuller-Ebenen setzen. Man muss also, wenn man als Privatbesucherin, Privatbesucher kommt, nicht mehr die vollen Rolltreppen rauf und runter in der Halle 3 zum Beispiel, sondern das verteilt sich jetzt alles auf die Ebenen 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 und da kann man schön über die Agora, also die freie Fläche zwischen den Hallen, Stromern, kann zwischendurch mal einen Kaffee trinken, was essen, kann in die jeweiligen Hallen reingehen. Also wir haben das so gemacht, dass es jetzt einfach für Privatbesucher ein bisschen angenehmer wird.
Okay, und wird dann ein bisschen mehr wieder in der Agora passieren, weil letztes Jahr war ein bisschen...
Wir sind dabei gerade, ja. Wir sind gerade dabei. Wir hatten letztes Jahr jetzt nicht so Veranstaltungsort wie so eine große Bühne auf der Agora zum ersten Mal, das ist richtig. Und wir sind gerade dabei zu gucken, wie wir das alles planen.
Ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt, wenn ich so...
Ist richtig, ja. Uns auch.
Ja, fand ich immer schön, dass da draußen halt auch viel passiert, wenn man rausgeht.
Ja, das so, ist richtig.
Schönes Gewusel immer so. Auch das Zelt, habt ihr das Zelt noch? Ist das weg oder gibt es noch?
Also wir hatten früher das Lesezelt, dann hatten wir den Frankfurt Pavilion. Das war dieses, was so aussah wie so eine riesige Muschel, wenn ich erinnere. Ja. So ein rundes Ding. Das haben wir jetzt letztes Jahr nicht aufgebaut. Aber dieses Jahr sind wir wieder gerade dabei, an den Planungen was zu machen. In Frankfurt Pavilion soll das Programm Frankfurt Calling stattfinden. Das ist so ein Programm, in dem es vor allem um Kulturpolitik geht, Gesellschaftspolitik geht und auch die großen politischen Themen unserer Zeit geht.
Die Büchse machen wir jetzt nicht auf.
Nein, lieber nicht.
Gar keinen Fall. Peter, vielen Dank für deine Zeit, die ich dir stellen durfte. Es war wieder mal sehr interessant. Ich hoffe, unsere Zuhörenden haben auch was mitnehmen können und freuen sich auf den Besuch im Oktober. Vom 7. bis 11. Oktober ist die Buchmesse, also fester Termin im Jahr für Literaturfreunde und Freunde des gepflegten Buchs. Und vielen Dank fürs Kommen und fürs Bleiben und fürs Erzählen.
Melli, ich danke dir. Es war ein echt sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank.
So, liebe Zuhörenden, das war das Buchgebabbel für diesmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Buchgebabbel erfahren wollt, dann kommt doch einfach mal auf die Homepage www.buchgebabbel.de. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich unterstütze die Kinderengel Rhein-Main. Wenn ihr die Kinderengel Rhein-Main auch unterstützen wollt, dann geht doch einfach mal auf die Homepage kinderengelrheinmain.de. Dieser Verein unterstützt Eltern mit Kindern, die eine lebensverkürzende oder lebensbedrohliche Erkrankung hat. Alle weiteren Details auf kinderengel.de. Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern oder selbstverständlich auch interessanten Büchern, die ich hier ab und zu mal in einer Rezension vorstelle. Ich
mache aber nur gute Buchtipps. Das heißt, hier wird keiner zerrissen. Wenn mir das Buch gefällt, dann wird es hier vorgestellt. Wenn nicht, wird es elegant verschwiegen. Also, habt Mut, schickt mir euer Buch, egal in welchem Verlag es rausgekommen ist, ob ihr Self-Publisher seid oder ob ihr Publikumsverlag oder sonst wo seid. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Bücher hier vorstelle, dann sagt mir Bescheid. Das gilt natürlich auch für Verlage. Ansonsten gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Ansonsten behaltet es für euch. Macht's gut, euer Medi. Bis zum nächsten Mal.